Ja, wir kommen bei der zweiten Veranstaltung des heutigen Tages Akademiekongress. Während es eben schon um die Zeitenwende und das Sondervermögen und ähnliches ging, wollen wir jetzt nochmal die Rüstungsindustrie als solche in den Blick nehmen. Wir haben den Podium ganz genau angeschaut, Andreas Seifert, ein Uni der ersten Generation, seit langen Jahren dabei. Mittlerweile nicht mehr in Tübingen, sondern von Bonn aus, aber nicht weniger untriebig. In den letzten Jahren hat er in mühevoller Kleinstarbeit die deutsche Rüstungsindustrie auseinandergenommen und daraus dieses Handbuch Rüstung gemacht, eine kritische Bestandsaufnahme, ein kritisches Branchenverhältnis der deutschen Rüstungsindustrie. Und bevor ich jetzt anfange, mir diese Broschüre vorzustellen, würde ich das lieber Andreas überlassen, dass der genau in dieses Thema nochmal einsteigt.
Gut, dann genau steige ich interessanterweise nicht ein. Also ich bin schon so ein Mimi der ersten Stunde und vorhin war die Frage, was ist eigentlich neu an dem, was wir erzählen? Wir haben immer auch immer in allen Narrativen, die wir haben, doch sehr starke Kontinuitäten und das gilt insbesondere auch für die Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie ist tatsächlich ein Bereich, der sich nur sehr langsam wandelt und auch große, tiefe Einschnitte braucht, um wieder mal auf die Spur zu kommen. Aber das ist eigentlich, wie gesagt, was ist alles neu daran? Die Umgestaltung der Rüstungsindustrie ist schon länger ein Wunsch auch der deutschen Politik und auch der europäischen Politik. Das ist also sozusagen auch nichts, was sich sozusagen gestern ergeben hat. Es ist immer ein, sozusagen, wenn man so will, der Ukraine-Krieg. Und das ist das, weswegen es eigentlich eher zufällig passt, dieses Handbuch Rüstung zur Hand zu haben, ist eine Art Katalysator. Er führt dazu, dass man auf einmal bestimmte auch industriepolitische Sachen umsetzen konnte und kann, die man über Jahre hinweg nicht umsetzen konnte. Insofern hat sich da auch schon was bewegt, wird sich auch in den nächsten Jahren etwas bewegen. Das ist sozusagen so eine Art Anfangspunkt, finde ich auch. Also die Kontinuität ist sozusagen auch deswegen so, weil es in den 90er Jahren, vielleicht für diejenigen, die auch, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, in den 90er Jahren hat sich die Rüstungsindustrie unter dem Eindruck von jetzt sinkenden Truppenzahlen den grundlegenden Wegfall einer Ost-West-Konfrontation auch grundlegend gewandelt. Also das ist was, worauf ich auch gleich nochmal ein bisschen eingehen werde, aber tatsächlich, wer eine Rüstungsindustrie in den 80er Jahren hatte, noch Beschäftigtenzahlen um die 400.000. Mit dem Wegfall sozusagen dieser Ost-West-Konfrontation sind in Deutschland, Westdeutschland alleine, locker mal davon um die 320.000 Arbeitsplätze in relativ kurzer Zeit weggefallen. Das waren Debatten, die kennen die Älteren sicherlich unter dem Stichwort Konversion. Wen das näher interessiert, kann mal nach Reden gucken, wo man mit viel Geld, wirklich mit sehr, sehr viel europäischem Geld, versucht hat, all diesen Arbeitsplätzen mal eine andere Perspektive zu geben. Um es vorwegzunehmen, heute sind all diese Arbeitsplätze wieder da und auch explizit in Bremen. Die deutsche Rüstungsindustrie ist klein, sie hat heute noch knapp 80.000 oder wenn man will, wird es noch unter 100.000 hochgerechnet, wie viele da überhaupt beschäftigt sind in der Rüstungsindustrie. Wir reden also sozusagen für etwas, was volkswirtschaftlich relativ unbedeutend ist. Politisch nichtsdestotrotz immer sehr bedeutend. In den 90er Jahren gab es einen Umschwung in der Rüstungsindustrie, das haben wir auch als IMI begleitet. Also ich erinnere mich noch an Vorträge von Arno Neuwein auf dem Podium von IMI, wo darüber gesprochen wurde, wie die französische Rüstungsindustrie umgebaut wird. Thomson FF, Thales und all sowas. Das ist unter anderem auch ein Umschwung in der Art und Weise, was man eigentlich gebaut hat, was viele Leute damals und auch wir nicht wirklich sozusagen als den grundlegenden Punkt erkannt haben, nämlich Material für Auslandseinsätze und nicht mehr so ganz für die Landesverteilung. Es gibt noch einen Anknüpfungspunkt, eben war auch die Frage, die fand ich eigentlich auch ganz spannend, und das ist auch was, was ich auch gleich nochmal aufgreifen werde, nach den IT-Systemen, wie diese verschiedenen Netze eigentlich sozusagen die Interoperabilität unterschiedlicher Sachen eigentlich hier sichergestellt wird. Da, wo man jetzt viel Geld einsteckt, immerhin geht ja gerne 20 Milliarden auch in diesen Bereich, Und diese IT spielt auch eine Rolle. In der IT hat man einen, ich nehme das einfach mal vorweg, so eine Art fragmentierten Rüstungsmarkt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Firmen mit sehr unterschiedlichen Angeboten, die alle noch nicht aufeinander abgestimmt sind. Und das wird sich ändern die nächsten Jahre. Und da helfen, kann man sagen, aus der Sicht der Industrie, natürlich genau solche Rüstungsprogramme, wie sie gerade aufgebaut. Also was ich jetzt versuche, ist sozusagen nicht nochmal das, was Tobias vorhin dargestellt hat, was ist so die politische Motivation und was passiert eigentlich mit all diesen Entscheidungsprozessen, wie man zu diesen 100 Milliarden kommt, sondern mal aus einer völlig anderen Perspektive, nämlich die, die ich ganz nachvollziehen kann, das ist die der Industrie. Beziehungsweise eben auch das, was dann eben die Industriesicht auf diese 100 Milliarden sind. Ist das nun ein Fahrradprogramm, ist das nun ein Konjunkturprogramm vielleicht sogar, oder ist das ein Versuch einer Strukturierung? Das sind sozusagen so ein bisschen die Punkte. Um damit zu beginnen, es gibt einen Herrn Arzpodin, Christian, ich glaube, der hat noch mehr Namen, glaube ich, Vornamen. Arzpodin ist Vorsitzender des BDSV, des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und der hat eine Kolumne gehabt, nachdem sozusagen Olaf Scholz sich hingestellt hat, und wir haben jetzt 100 Milliarden in der Wehrtechnik. Die Wehrtechnik ist so das, die Branchenzeitschrift, wenn man so will, gibt es inzwischen auch nur noch viermal im Jahr, gab es früher mal öfter, da hatte man auch mehr Material, als man berichten musste. Heute ist es nicht mehr ganz. Aber in der Ausgabe 2022 konnte er seinen Jubel nicht wirklich verbergen, das hat er auch nicht versucht, sondern er fand es sozusagen, das ist richtig, endlich mal Geld in die Rüstung stecken. Jetzt bloß nicht aufhören. Also auch der Tenor von vornherein, das müssen wir verstetigen. Aber mit nicht aufhören meint er auch sozusagen, man sollte nicht dabei stehen bleiben, um nämlich nur Geld in die Rüstung zu stecken, sondern eben auch erforderte nichts weniger als eine Art von Perspektivwechsel, auch in dem, wie man Rüstungsindustrie und Rüstung verkauft und darstellt. Also man soll die Branche endlich in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung erkennen und auch mal loben. Denn das ist sozusagen etwas, was ihnen wirklich gefehlt hat die letzten 10 Jahre. Wie das ist, kann man dann auch sehen. Die Rüstungsindustrie profitierte von diesen 100 Milliarden nicht nur direkt, wobei das ja noch gar nicht ausgegeben ist, das Geld, das kommt gleich dazu, sondern schon auch sozusagen Aktionäre finden auf einmal Rüstungsindustrie wieder spannend. Die steigenden Aktienkurse haben schon mal auch die Unternehmen zum Teil auch relativ direkt auch wieder Geld reingespielt. Geld, mit dem man bestimmte Projekte betreiben kann und ähnliches machen. Hintergrund ist, dass in den letzten 10 Jahren eigentlich die Rüstungstitel weniger als Anlage in Frage kamen. Die Involvierung in Waffengeschäfte konnte sogar bei dem einen oder anderen einen Imageschaden bei Banken zum Beispiel verursachen. Jemand, der in Rüstungsunternehmen investierte, das war nicht so gerne gesehen. Die Kirchen haben sich mit ihrem Pensionsfonds zum Teil auf Druck ihrer Gläubigen daraus zurückgezogen, weiter in Rüstungsindustrie zu involvieren und so weiter. Und auch einzelne Industrieunternehmen, sogar sowas wie Airbus, und Airbus, glaube ich, hat keinen Leumund in diesem Raum, aber tatsächlich auch Airbus hat ja auf die Kritik daran, dass die Grenzsysteme unter anderem nach Saudi-Arabien geliefert haben, also Grenzüberwachungssysteme, versucht, einen Teil seines Rüstungsgeschäfts abzustoßen. Für diejenigen, oder ich kann es auch mal sagen, sozusagen, man kennt heute, dass die Firma, die das Ganze aufgenommen hat, heißt Hensoldt, ist sozusagen heute einer der größten Sensorhersteller weltweit. Ist also auch so. Also mit anderen Worten, das ist so, es hatte keinen Leumund, auch aus verschiedenen anderen. Die kleinen Auflagen, also das heißt immer weniger Waffen seit den 90er Jahren, und dann immer größere Spezialisierung auf bestimmte, auch technologische Felder, haben es auch zum Teil für Unternehmen nicht mehr ganz einfach gemacht, in der Rüstungsindustrie tätig zu sein. Also sie ist nicht nur geschrumpft, weil es einfach nicht mehr so großen Bedarf gibt, sondern sie ist auch geschrumpft, weil es für viele Unternehmen nicht mehr lukrativ war, da drin zu machen. Man musste nämlich in der Rüstungsindustrie, oder man musste sozusagen im Markt angekommen sein, um davon profitieren zu können. Und die Unternehmen, und das ist etwas, was man ihnen ja auch vorwirft, unter anderem zum Beispiel Airbus, haben ja immer mehr versucht, sozusagen aus jedem Einzelprojekt umso mehr rauszupressen. Oder anders ausgedrückt, für immer mehr Geld bekam der Staat immer weniger Rüstung. Oder um es ein bisschen anders zu machen, auch die Debatten, die wir haben, auch in der Bevölkerung zum Teil hatten, über die kaputtgesparte Bundeswehr, was ja nicht mit den Etats tatsächlich zusammenpasst. Also seit 2000 bis heute hat sich der Bundeswehretat verdoppelt. Obwohl einige Aufgaben da rausgeliefert wurden. Das heißt also, das, was früher auch im Bundeswehretat war, zum Beispiel alle zivilen Beschäftigten, die sind ja heute ausgegliedert und in andere Bereiche gekommen. Man hat auch Privatisierungsschübe gehabt, all das ist nicht mehr Bestandteil der Bundeswehr und nicht mehr Bestandteil des Bundeswehretats. Aber all das sozusagen ist auch Geld oder hat nicht zur Einsparung im Bereich des Etats der Bundeswehr geführt. Aber umgekehrt, die Rüstungsindustrie hat auch immer mehr Geld eigentlich verlangt für immer weniger, was sie ausgegeben hat und hat viel zu spät geliefert. Also das heißt sozusagen, man, ja, um die kräftigen Gewinnmargen in der Industrie zu erhalten, hat man das in Kauf genommen, aus verschiedenen Gründen, da kommt man etwas hin. Oder etwas anders formuliert, trotz stetig wachsender Rüstungshaushalt in den letzten 20 Jahren ist die davon profitierende Rüstungsindustrie immer kleiner geworden und hat einen beschissenen Ruf. Jetzt könnte man sagen, ich wollte ja eigentlich mal so ein schönes Bild zeigen, wie man das so macht, hier so mit den 100 Milliarden. Die 100 Milliarden als Spritze wird diese Entwicklung nicht vollständig rückgängig gemacht. Das heißt, nur weil man jetzt ganz viel Geld auf den Tisch legt, ändert man an der Rüstungsindustrie und ihren Bedingungen erstmal relativ wenig. Dazu braucht es auch, und Tobias hatte das ja schon angesprochen, sozusagen die Verstetigung auch in Zukunft und auch perspektivisch. Nur wenn man jetzt ganz viel Geld hat, wird es die Rüstungsindustrie nicht größer machen, aber es ist gezielt sozusagen, das so zu machen. Und diese 100 Milliarden Spritze taugt nur für bestimmte Unternehmen. Sie taugt nicht für die komplette Branche. Das heißt, die Umstrukturierung, die auch schon stattgefunden hat, wird sich in einer bestimmten Form fortsetzen und sie wird neue Akzente dabei enthalten. Das heißt, das Aufrüstungsprogramm ist in bestimmter Richtung auch eine Art von industriepolitisches Förderprogramm, das die Marktsituation oder die Marktposition bestimmter Akteure, wirklich meine bestimmte Akteure, ganz wesentlich verändern soll. Zu nennen sind vor allem die Großen der Branche, die das Ganze nachhaltig stützt. In der Presse hat man schon gesehen, sozusagen einer der großen Profiteure wird das zum Beispiel Rheinmetall sein. Die können auch kurzfristig was damit anfangen. Für Rheinmetall ist es aber vor allen Dingen wichtig, die ganzen Zukäufe der letzten Jahre, denn es hat da sozusagen schon eine Konzentration gegeben, da einige aussteigen wollten, mal jetzt richtig abzusichern. Und das tut man auch. Der Drohnenmarkt wäre da kurz zu erwähnen. Es gibt ja auch einen deutschen Drohnenhersteller, EMT Penzberg, sagt das irgendeiner hier im Raum? Wahrscheinlich nicht. So, also sozusagen die Aladdin-Drohne und sind sozusagen die kleineren Drohnen, die von der Bundeswehr eingesetzt werden. Und zuletzt hatte unter anderem dieser Laden Probleme damit, die Sachen zu exportieren, aufgrund eines unglaublich restriktiven Exportgesetzes, was wir haben. Das ist zwar nicht so, aber sie haben es sozusagen hingekriegt, ein, zwei große Händler sind ihnen abgesprungen oder Käufer sind ihnen abgesprungen. Gekauft hat es jetzt Rheinmetall. Und auch andere Firmen haben sich Rheinmetall einverleibt. Diejenigen, die vom Bodensee kommen, gestern war jemand da, hat schon mal so ein paar Sachen beschrieben. Da gibt es unter anderem jemanden, die haben so Zeltsysteme gemacht. Zeppelin mobile Systeme nennen die sich. Die bauen so Zeltstädte, Krankenhäuser und sonstige Sachen. Die haben viel früher fürs Militär gebaut, aber als Auslandseinsätze drohten zurückzugehen, gab es auch dafür weniger Annahmen. Andererseits ist mit Corona ein völlig neuer Markt entstanden. Die waren mal richtig zivil drauf, muss man sozusagen. Die hatten so einen ganzen Schub, wo sie Krankenhäuser für Corona-Versorgung, selbst im Central Park in New York stand eins von Zeppelin mobile Systeme. Jetzt hat Rheinmetall das gekauft, unter anderem den Bedarf der Bundeswehr für mobile Systeme, für mobile Unterbringungen, für Krankenhäuser, unter anderem vielleicht an der Ostflanke irgendwie zu kriegen. Auch Hensoldt wäre so eine Firma, wo man sagen kann, im Sinne von, die wird davon profitieren. Hensoldt ist eine Firma, die kommt, wie gesagt, aus verschiedenen Airbus-Zusammenlegungen, hat sich aber darüber hinaus auch weitere Firmen einverleibt und versucht, sozusagen der große Sensorhersteller zu kommen. Also auch die ELOCA-Systeme, von denen vorhin auch von der Wichtigkeit die Rede war, das ist ein Markt, der ist zukunftsfähig. Übrigens auch einer der Gründe, und da kommt vielleicht auch dieses Industriepolitische nochmal rein, die Bundesregierung hat sich mitten in der Pandemie 200 Millionen Euro gegönnt, um in diese Firma einzusteigen, um sicherzustellen, dass sie in deutscher Hand bleibt. Also sozusagen auch nochmal als Hinweis. Also ein Strukturprogramm. Wer genau in diese Entwicklung hinsehen wird, ist sozusagen so, dass es wie gesagt darum geht, Expansionen und Fusionen, einen Markt zu strukturieren, der in Europa relativ unstrukturiert ist. Das ist ein politischer Wunsch, den gibt es schon lange. Europäische Rüstungsprogramme sind ein Versuch, immer wieder die verschiedenen Industrieunternehmen zusammenzuschieben. Und dabei helfen jetzt auch noch so etwas wie diese Konjunkturprogramme wie das. Dabei geht es, wird vordergründig immer gesagt, ja, wir müssen das Ganze europäisch machen, die europäischen Werte müssen mit europäischer Technik verteidigt werden. Das sagen vor allen Dingen die großen Länder, meinen damit eigentlich vor allen Dingen ihre eigene Industrie. Das kann man sehen, deswegen gibt es auch in allen europäischen Programmen oder gesamteuropäischen Programmen, Rüstungsprogrammen, immer die enormen Überhänge, wie viel Geld eigentlich zusätzlich oder darüber hinaus finanziert werden muss, einfach nur um es europäisch zu halten, aber eigentlich möchte man das national behalten. Scheinbar geht es darum, die Anzahl der Akteure zu reduzieren, Synergien und Kostenvorteile zu haben, das heißt also wieder auf eine höhere Zahl von unterschiedlichen Systemen zu kommen, um die Gesamtsumme oder vielmehr das, was man hat, auch ein bisschen zu drücken. Das heißt, ein Airbus A400, wenn man nur 10 davon baut, kostet der sehr, sehr viel. Wenn man 200 davon baut, ist er ein bisschen billiger. Das waren immer so die Margen. Da arbeitet man übrigens auch mit Exporten ganz gerne, um das zu machen. Andererseits geht es vor allen Dingen auch darum, und das geht es allen europäischen Partnern, die in diesen Dingen drin sind, immer darum, ihre nationalen Kompetenzen und auch nationalen Kapazitäten zu erhalten. Also man möchte nicht den Eurofighter an sich bauen, dort wo er am billigsten ist und in einer Größenordnung, wo es am billigsten ist, also industriepolitisch gedacht könnte das, oder industriell kapitalistisch gedacht könnte das ja eine Option sein, sondern es geht schon darum, ihn in München zu bauen oder wenn manche ihn zu bauen und nicht woanders. Es geht schon darum, dass er hier gebaut wird, dass er hier mit Technik ausgerüstet wird und nicht in Großbritannien oder in Frankreich oder gar in Spanien, auch wenn es immer die gleiche Firma ist. Auch das ist sozusagen immer, wenn oder das nationale deutsche Ambitionen, das im Grunde geführte europäische, europäische Werte überlagert, wird hier und da auch mal eingeräumt auch von Industriepolitik. Wenn es also um die Stärkung der Rüstungsindustrie mit Hilfe eines Aufrüstungsprogramms geht, so wird auch immer mitgedacht, inwieweit man die eigenen Unternehmen oder solche, mit denen man einen starken deutschen Anteil daran hat, gesondert stärken kann. Da sind 100 Milliarden natürlich nicht das einzige Instrument. Also das muss man auch einfach sagen. Vor allen Dingen auch nicht in Deutschland. Aber sie sind schon mal ein Dammbruch in der Finanzierung. Also das ist schon auch ein Punkt. Also Tobias hat es auch angesprochen, das wird sich verstetigen. Das muss sich verstetigen, wenn man das Ganze wirklich machen darf. Ne? Andere Mittel der expliziten Förderung, ich will dann nochmal zwei nennen, die vielleicht auch nicht ganz so viel Aufmerksamkeit haben, die aber auch durchaus da ins Reinspielen, ist zum Beispiel das Wortmonster Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Ich glaube, Jürgen hat mal was darüber geschrieben, das ist sozusagen im Sinne von, das ist ein Gesetz, was man aufgelegt hat, um den Beschaffungsprozess zu beschleunigen, also ein bisschen zu vereinfachen. Eigentlich ist es auch der Versuch, etwas zurückzudrehen, was man mal aus gutem Grund angeschafft hat. Also die Beschaffungsprozesse, es wird ja immer geredet davon, dass Beschaffungsbehörde, das BAIN, das kennt jemand, also das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung in der Bundeswehr, also sitzt in Koblenz, aber nicht nur dort, ist, glaube ich, mit 12.000 Beschäftigten eine ziemlich große Behörde. Wenn man nicht an den Kriegsschiff mitgeht, ist auch nicht mehr Bestandteil der Bundeswehr. Ist sozusagen relativ komplex aufgebaut. Und die Komplexität resultiert auch, dieses Bundesamtes resultiert aus der Komplexität von Waffensystemen. je komplizierter das Ganze wurde, je komplizierter ich habe auch angefangen. Je komplizierter das Ganze wurde, desto mehr, desto aufwendiger wurden diese Prozesse, desto länger dauerten sie und ähnliches. Aber das versucht man nun rückgängig zu machen. Umgekehrt hat man genau diese Prozesse eingeführt, um Korruption vorzubeugen, um Vetternwirtschaft vorzubeugen und daran, dass sich die Industrie selber bereichert. Das wird jetzt alles wieder rückgängig gemacht. Der nächste Punkt, den ich noch erwähnen will, ich sehe schon, ich komme überhaupt nicht zu dem eigentlichen Rüstungsatlas. Aber es ist nicht so schlimm. Der zweite Punkt, um den es auch geht und den wir auch echt im Auge behalten müssen, ist tatsächlich der Export. Rüstungsexport ist immer ein Argument gewesen, wir brauchen Export, damit wir eine höhere Marge an diesen Geräten erreichen und damit Preise senken können. Das ist sozusagen in zweierlei Hinsicht problematisch und die Augenblicklichen, also auch die Bundesregierung jetzt, die Ampelfraktionen sind ja angetreten mit etwa, wir müssen da ein restriktives Gesetz aufsetzen, damit niemand auf die Idee kommt, wir würden in irgendeiner Form jemand anders als nur Gute beliefern. Das Gegenteil von dem oder vielmehr auch hier ist im Ukraine-Krieg ein Argument gewesen, ist im Prinzip komplett über den Haufen zu werfen. Der jetzige Gesetzentwurf, der vorliegt, ist eine Aufweichung bestehender Bestimmungen. Das heißt sozusagen, statt weniger Rüstungsexporte wird es deutlich mehr Rüstungsexporte geben. Selbst das, was früher mal so eine Art rote Linie war, nämlich zu sagen, man exportiert nicht in Krisengebiete, dort wo Kriege sind oder dort wo man Repression verlängert oder ähnliches, wird jetzt im Augenblick sozusagen runtergebatzt. Also es ist so, klar, man muss es ja irgendwie rechtfertigen, die Ukraine zu rechtfertigen. Warum nicht nur in der Ukraine, warum nicht in anderen repressiven Systemen, kann man doch auch machen, solange es unsere repressiven Elemente sind. Das heißt sozusagen, da geht es dann. Christine Lambrecht, vorhin gab es das Zitat schon, wie gesagt, Deutschland ist wichtig, auch im Militärischen, und hat das übrigens auch in einem schönen Punkt zusammengebracht, der auch dieses europäische nochmal berührt. Das will ich auch gerne nochmal vorlesen. Und ich glaube, in drei Seiten komme ich dann auch zu der Publikation. Und zwar, welcher Partner, also mit Hinweis auf die Exportpraxis, welcher Partner soll mit uns Projekte investieren, wenn er immer fürchten muss, dass wir den Export verhindern und damit die Refinanzierung erschweren. Mit unseren Werten vorbehalten, stehen wir quasi über unseren europäischen Partner. Aber was bedeuten europäische Werte überhaupt, wenn unsere Partner sagen, Euromoral, das reicht uns nicht. Wenn Frankreich, Italien und Spanien sagen, das ist vertretbar, dieser Export können wir uns dann rausnehmen, ein Veto einlegen, ich glaube nicht. Und hier müssen wir, nimmt uns der europäische Gedanke, den wir aus gutem Grunde gerne bemühen, doch auch unmittelbar in die Pflicht und wir müssen deswegen an die deutschen Exportränge ran, um der Kooperation bei wehrtechnischen Gütern einen mächtigen europapolitischen Schub zu verleihen. Oder anders ausgedrückt, hiermit wird der Export von Waffen zu einem ausdrücklichen politischen Instrument erklärt, was man für die Außenpolitik auch nutzt, um Partner zu belohnen oder auch im Kriege irgendwo dort so zu beeinflussen, wie man sie gerne hätte. Ich habe jetzt noch ganz viele Punkte, aber ich will mal sozusagen was vorwegnehmen. Das ist vielleicht zu viel, nee, doch nicht. Das wollte ich jetzt haben. Wir haben uns im Laufe des Jahres sozusagen mehrere Publikationen diesem Projekt Rüstung angehört. Von daher ist es auch nicht schlimm, wenn ich das jetzt nicht alles erzähle, weil ich nur noch 5 Minuten habe, die hier auf dem Zettel stehen. Also in der Mitte ist das Handbuch Rüstung, das kennen glaube ich alle, das liegt da vorne, das ist sozusagen mein Baby, das versucht zu beschreiben, wie Rüstung funktioniert, was für Firmen in Deutschland und wo sie vorhanden sind. Und vielleicht auch so ein bisschen mal so einen Einstieg zu ermöglichen, sich damit auseinanderzusetzen, was es da ist. Das ist aufgebaut auf verschiedenen Verzeichnungen von Rüstungslobbyverbänden, von denen ich auch gleich kurz erwähne. Das eine ist der WD-Export, das hatte ich schon getan. Und der andere ist der AFCEA-Verband. Also für jemanden, der sich mit Elektronik auseinandersetzt, der AFCEA-Verband hat seinen Sitz in Bonn und fasst sozusagen die elektronische Industrie und die IT-Industrie zusammen, die auch am Militär interessiert ist, die auch im Sicherheitsbereich tätig ist und wo es in den nächsten Jahren zu starken Strukturierungsumschwüngen kommt. Aber es geht darum, sich mal vorzustellen, was da eigentlich gemacht wird. Das sind nicht wenige Unternehmen und sich das mal anzugucken, ist ganz noch ganz wichtig, finde ich eigentlich. Der zweite Punkt ist sozusagen das, was ganz links steht. Das ist das Buch von Jürgen Wagner, der auch für den Titel dieser Veranstaltung jetzt hier verantwortlich ist. Und sozusagen eigentlich das beschreibt die politischen Hintergründe und auch so ein bisschen die Herleitung dazu, warum macht man das eigentlich politisch? Was sind da die Hintergedanken dazu? Also der gesamte Bereich Agenda Rüstung und Ähnliches ist da sehr eingehend besprochen. Und wir haben last but not least unseren Ausdruck, der im letzten Monat sozusagen rausgekommen ist mit dem Schwerpunkt Rüstung, wo man nochmal ein paar weitere Facetten einfach aufgreifen, um das zu machen. Liest man alles bereits, hat man einigermaßen einen Überblick, wohin die ganze Kiste gehen soll. Das ist nur die Karte, die kann ich überspringen, aber sozusagen nochmal, insofern nochmal zeigen zumindest, so verteilt sich die Rüstungsindustrie in Deutschland. Es sind knapp 680 Unternehmen aufgeführt, 680 Standorte aufgeführt und einzelne Unternehmen besprochen, wie hier alle draufstehen. Das sind längst nicht alle. Die Bundeswehr selber rechnet mit über 1350 Unternehmen im sogenannten wehrtechnischen Mittelstand. Das heißt, sowas wie Airbus ist ja gar nicht möglich. Und damit höre ich auf.